Wir beginnen unsere heutige Sendung aber in Brüssel. Am Montag haben sich Vertreter von 65 Staaten unter dem Dach der EU-Kommission getroffen. Gemeinsam haben sie Pläne geschmiedet, wie die Situation der Menschen in Gaza verbessert werden kann. Nach dem Terroranschlag der Hamas auf israelische Zivilisten und der militärischen Antwort der israelischen Armee wird der Wiederaufbau von Gaza Milliarden kosten. Wer soll ihn bezahlen und wer soll ihn vor Ort koordinieren? Einen Teil der Antwort haben die Staaten gefunden. Zunächst einmal wurden 900 Millionen Euro an Hilfen zugesagt, darunter 66 weitere Millionen aus Deutschland. Aber hilft das Geld wirklich den Menschen vor Ort? Oder fließt es in dunkle Kanäle? Dazu begrüßen wir den deutsch-israelischen Rechtsanwalt Nathan Gelbart. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Golme.
900 Millionen Euro sind erstmal die Zusagen für dieses Team Gaza Initiative. Was soll mit dem Geld gemacht werden?
Ja, das ist natürlich eine hypothetische Frage, die in die Zukunft gerichtet ist. Sinn macht es vielleicht auch mal ein bisschen zurückzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn mit zukünftigen Verwendungen dieser Gelder aussehen könnte. Die EU ist ja der traditionell größte Geldgeber der Palästinenser. Seit 1994, also seit dem Oslo-Prozess, sind insgesamt etwa 30 Milliarden Euro an die Palästinenser geflossen. Und jetzt hat, wie Sie selbst sagen, diese Team Initiative Gaza 883 Millionen bereitgestellt. Und wenn man sich mal anschaut, Familie Arafat hat ein Vermögen heute von 1,3 Milliarden Euro. Mahmoud Abbas, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, wird geschätzt mit einem Vermögen von 400 Millionen Euro. Und Khaled Mashal, der Chef der Hamas, ihm werden circa 5 Milliarden Euro unterstellt, geschätzt. Und das sind natürlich keine Beträge, die diese Herrschaften durch den Anbau von Dattelpalmen oder Pistazien oder Tomaten im Westjordanland oder im Gazastreifen erwirtschaftet haben. Es ist evident, dass dieser Reichtum natürlich sich speist aus den Milliarden und Abermilliarden, die wir Europäer in den letzten 30 Jahren an die Palästinenser fleißig und pünktlich überwiesen haben.
Das deutsche Entwicklungsministerium hat seine Zahlungen nach Gaza überprüft und nach eigenen Angaben keine Zweckentfremdung der Mittel festgestellt und deswegen könne die Entwicklungszusammenarbeit fortgesetzt werden. So findet man es als offizielle Verlautbarung. Also Sie meinen, das Ministerium hat da drastisch was übersehen?
Die Frage ist natürlich, mit welchem Auftrag man sich sowas anschaut. Erstens bezweifle ich, dass die Erkenntnisse über die Zweckentfremdung oder über die mögliche Zweckentfremdung von dafür geeigneten Unternehmen wie zum Beispiel Deloitte oder Ernst & Young oder PwC durchgeführt worden sind, sondern das ist eher eine interne Prüfung des Ministeriums, eine politische Behörde. Und mein persönliches Vertrauen ist da sehr begrenzt. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit gesehen, wie politisch motivierte Studien und Untersuchungen, wenn es zum Beispiel um Einschätzungen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz politischer Parteien geht, wie sehr die daneben liegen können und wie fragwürdig die Erkenntnisse sind. Und mindestens genauso fragwürdig halte ich diese Erkenntnis im Hinblick auf die Zahlen, die ich vorhin eingangs genannt habe, über den Reichtum der politischen Player in der palästinensischen Autonomiebehörde oder in der Hamas.
Der deutsche FDP-Abgeordnete Moritz Körner wollte von der EU-Kommission Zahlungsnachweise, Prüfberichte und auch interne Bewertungen zu den Geldflüssen nach Gaza bekommen. Die Kommission hat ihm diese Unterlagen weitestgehend jetzt nicht zur Verfügung gestellt. Was ist Ihr Eindruck? Wie genau weiß die Kommission, wohin das Geld fließt?
Naja, schauen Sie mal, Transparenz und EU-Kommission, das sind ja zwei Dinge, die nicht unbedingt die besten Freunde sind. Wir haben ja gesehen, wie schnell auf einmal SMS-Nachrichten zufälligerweise abhanden kommen oder gelöscht werden, wenn es darum geht, zum Beispiel die Impfstoff-Thematik zu beleuchten. Die EU-Kommission hat es nicht mit Transparenz und deswegen bin ich überhaupt nicht verwundert darüber, dass Herrn Körner diese Unterlagen, soweit sie überhaupt vorhanden und bekannt sind, nicht zur Verfügung gestellt worden sind.
Was sind Ihre Informationen? Wie genau fließt das Geld eigentlich dorthin? Also geht das dann an unterschiedliche NGOs, die tätig sind? Geht das an Autonomiebehörden? Wie wird das Geld verteilt?
Also ein wesentlicher Teil soll wohl an die palästinensische Autonomiebehörde gehen, wobei die palästinensische Autonomiebehörde ja weitestgehend vier große und zwei kleinere Städte im Westjordanland kontrolliert, aber im Gazastreifen seit dem gewaltsamen Umsturz 2006 nichts mehr zu sagen hat. Inwieweit da also eine Autonomiebehörde, die per se als eine der korruptesten Organisationen weltweit gilt, dann auch noch dafür sorgen will und soll, dass Gelder im Gazastreifen, wo sie überhaupt keinen Einfluss hat, zu den zweckbestimmten Themen dann auch wirklich eingesetzt werden, das wage ich sehr zu bezweifeln.
Da kommen wir zu der zentralen Befürchtung. Das Schlimmste wäre ja, wenn österreichisches Geld, deutsches Geld, EU-Gelder nach Gaza fließen und davon nicht der Zivilbevölkerung geholfen wird, sondern die Hamas auch in Tunnel und Aufrüstung investiert und diese Waffen praktisch mit EU-Geldern gekauft werden und damit dann Israel angegriffen wird. Gab es sowas in der Vergangenheit nach Ihrem Eindruck auch?
Vor dem 7. Oktober 2023 befand sich im Gazastreifen, der ungefähr so groß ist wie das ehemalige West-Berlin, eines der größten Tunnelsysteme weltweit, und zwar größer als das U-Bahn-Netz der Stadt London. Also es ist evident, dass das Geld in Terrormaßnahmen und in Terrororganisationen geflossen ist. Die Hamas hat sich mit Geldern der internationalen Gemeinschaft massiv bereichert und damit den Terror gegen Israel finanziert. Auch mit Geld von Katar, aber eben auch mit sehr viel Geld von der EU und aus dem Iran.
In den ersten Wochen nach dem 7. Oktober 2023 haben auch wir miteinander gesprochen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass eines der Ziele der israelischen Regierung und der Armee gewesen ist, die Hamas tatsächlich zu zerstören. Also, dass da praktisch nichts von übrig bleibt, dass sie nicht mehr tätig werden kann. Wie weit ist man damit gekommen?
Die aktuelle Situation ist die, dass die israelische Armee ein Gebiet im Gazastreifen kontrolliert, die sogenannte gelbe Zone, also östlich der gelben Linie, ein Gebiet, das knapp mehr als die Hälfte des gesamten Gazastreifens ausmacht. Und die andere Hälfte wird immer noch von der Hamas kontrolliert, die nicht bereit ist, entgegen der Vereinbarung in dem großen Friedensrat, sich entwaffnen zu lassen. Die Entwaffnung ist nicht passiert. Die Hamas kontrolliert den von ihr innegehaltenen Teil noch massiv. Und solange sich daran nichts ändern wird, ist es unheimlich schwierig, da mit irgendwelchen Geldflüssen Kontrollen ausüben zu wollen.
Wenn man jetzt den Menschen in diesem Teil helfen möchte, muss man davon ausgehen, dass das Geld an die Hamas geht. Aber es geht scheinbar ja auch gar nicht anders, weil die da in der Verantwortung sind und in der Kontrolle, oder?
Das ist das große Dilemma. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Intention, den Menschen im Gazastreifen zu helfen, das zerstörte Abwassersystem, die zerstörten Infrastrukturen, der Gazastreifen ist ein Trümmerfeld, wiederherzustellen, ist eine richtige Intention, eine gute Intention. Aber es ist eben eine Intention, die in ihrer Umsetzung unmöglich ist. Schauen Sie sich den Marshallplan an. Der Marshallplan hat nur deshalb funktioniert, weil auf beiden Seiten, nämlich auf Seiten des Gebers und des Nehmers, der unbedingte, uneingeschränkte Wille da war, diesen Plan zum Nutzen der eigenen Bevölkerung auch umzusetzen. Und dieser Wille und auch die Fähigkeit, das zu tun, ist bei den Palästinensern aktuell nicht vorhanden. Und das ist das große Dilemma an dieser Situation.
Haben Sie eine Antwort auf das Dilemma? Also ist die Antwort dann, dass man den Menschen finanziell nicht unter die Arme greifen kann?
Ja, mit Antworten ist es im Nahen Osten leider immer sehr schwierig. Und das Problem ist ja leider auch, dass die Hamas ja nicht eine extern der Bevölkerung aufoktroyierte Organisation ist, die gegen den Willen die Bevölkerung kontrolliert und malträtiert und massakriert. Die Hamas oder die Ideologie der Hamas genießen sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland die überwiegende Mehrheit und Zustimmung der Bevölkerung. Das ist ein weiteres Dilemma, das hier dazukommt. Das heißt, die Perspektive, dass sich daran in Zukunft irgendetwas ändern könnte, ist sehr gering. Und das ist übrigens auch die Erklärung dafür, dass Mahmoud Abbas, der immer noch amtierende, seit über 20 Jahren amtierende Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, keine Wiederwahl zulässt oder keine Neuwahlen zulässt, weil genau bekannt ist, dass die Hamas dann das Westjordanland eben, wenn freie Wahlen durchgeführt werden sollten oder einigermaßen freie Wahlen, dass die Hamas das übernehmen würde. Und das ist eben ein weiteres Dilemma in dieser Situation.
Ich darf nochmal das deutsche Bundesentwicklungsministerium zitieren. Es schreibt, der Wiederaufbau Gazas kann nur gelingen, wenn er in einen politischen Prozess eingebettet ist, der zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung führt. Übersetzt heißt das für mich, der Wiederaufbau kann derzeit gar nicht gelingen. Sehen Sie das anders?
Das ist die richtige, Herr Golme, das ist die einzige, leider traurige, aber richtige Schlussfolgerung. Sie brauchen natürlich Partner für eine Zwei-Staaten-Lösung und eine Bevölkerung, die mehrheitlich der Hamas und der Ideologie, der mörderischen, faschistoiden Ideologie der Hamas zuspricht, kann kein Partner für eine nach westlichem Muster gestrickte Demokratie wie Israel sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und die Zwei-Staaten-Lösung will die ganze Welt, mit Ausnahme von zwei wichtigen Spielern. Die Palästinenser wollen sie nicht und die Israelis wollen sie nicht. Und deswegen macht man die Rechnung hier ohne den Wirt. Die Zwei-Staaten-Lösung ist vom Tisch.
Eine Gaza-Geberkonferenz in Brüssel hat also rund 900 Millionen Euro Zusagen gebracht. Darüber sprachen wir mit dem deutsch-israelischen Rechtsanwalt Nathan Gelbart. Danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank für Ihr Interesse, Herr Golmer.